Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute etwas verspätet, aber mit einem Anlass. Am heutigen Dienstag hat ein großer Revolutionär Geburtstag. Oder genauer gesagt, er hätte Geburtstag, wenn er dennoch leben würde. Besonders alt ist er nicht geworden. Ich rede über Che Guevara. Er wurde am 14. Juni 1928 geboren, würde also heute 94 Jahre alt werden. So alt kann man ja sogar werden, ist also kein ganz unrealistisches Alter. Doch darum soll es natürlich nicht gehen, sondern um ihn als Figur und vor allem um ihn als Staatsmann. Denn das war er letztlich ganz tief in sich drin und das wollte er vor allem sein. Als Ikone gebraucht von vielen wird er jedoch als Revolutionär, als Kämpfer gegen Ungerechtigkeit, auch gegen staatliche Ungerechtigkeit. Und damit will ich mich heute so ein wenig beschäftigen. Er ist eine Figur, die bis heute auf vielen T-Shirts, anderen Symbolen zu sehen ist. Viele Menschen tragen T-Shirts mit ihm drauf und drücken damit scheinbar irgendwie Protest aus oder finden es cool und denken auf jeden Fall damit auf der Seite des Guten zu stehen. Denn er war, so denken sie, bei Fehlern, das gestehen sogar einige zu, war letztlich ein Guter. Und das ist ein Denken, was sehr viel aussagt über das geistige Klima, das wir beobachten können. Diese Debatte ist sehr alt. Es gibt sehr viele Biografien, sehr viele Analysen über ihn und über sein Wirken. Ich versuche das aus einer etwas allgemeineren Sicht heute mal zu verarbeiten. Übrigens, das vielleicht vorab, auch einer der größten libertären Denker, Murray Rothbard, hat zu einem gewissen Grade Che Guevara bewundert. Er schreibt in einem Nachruf 1967 nach dem Tod Che Guevaras, dass er doch dagegen sei, wogegen auch Libertäre seien. Nämlich gegen den amerikanischen Imperialismus. Das ist jetzt nicht ganz wörtlich zitiert, aber doch vom Sinn sehr nah an dem, was er geschrieben hat. Er schrieb auch, dass er natürlich die Ökonomie nicht verstanden hätte und vieles andere, aber diese Bewunderung war doch da. Und damit sind wir bei einem Phänomen, was wir bis heute beobachten können. Wenn Menschen gegen irgendetwas zu Felde ziehen, an dem wir Kritik haben, an dem wir vielleicht sogar scharfe Kritik haben, wie zum Beispiel große Teile der politischen Verhältnisse in den Demokratien, in denen wir leben, dann neigen viele dazu, das ganz großartig zu finden und vieles dabei zu vergessen, nämlich das, wofür diese Menschen, diese Revolutionäre dann letztlich auch stehen. Und das war bei Che Guevara sehr leicht zu sehen. Er war ein überzeugter Marxist. Das heißt nicht sehr viel. Man muss als Marxist kein Verbrecher sein. Man muss als Marxist auch nicht unbedingt Terror ausüben. Es geht zumindest zeitweilig auch ohne. Doch schauen wir das bei Che Guevara und bei dem, was so an ihm bewundert wird und was an ihm kritisiert wird, mal etwas genauer an. Er war, um ein modernes Sprachmuster zu verwenden, er war ein ganz klares Establishment-Kind. Kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Das vereint ihn mit sehr vielen Revolutionären, zum Beispiel mit Lenin. Lenin hat Zeit seines Lebens nie materielle Not gelitten. Er kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Lange vor der Revolution, wenn er sich zurückgezogen hat auf Güter seiner Familie, mussten die Nachfolger, die Nachkommen genauer gesagt, der Leibeigenen für ihn arbeiten und haben ihn bedient. Che Guevara kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, hat Medizin studiert, war musisch, kulturell, wissenschaftlich sehr gebildet. Er konnte ganz wunderbar Schach spielen, liest man jedenfalls, hat sich für Lyrik interessiert. Da gibt es gar nicht so wenige von den Revolutionären. Die waren kulturell ziemlich gebildet und das dient irgendwie auch ein bisschen zu ihrer Legitimation im Nachhinein. Er war ein Schöngeist und er hat sich die Sache der Armen zu eigen gemacht. Hat in seiner Jugend verschiedene Erfahrungen gemacht. Es gibt diese berühmte Motorradreise, die er durch große Teile Lateinamerikas gemacht hat und vieles mehr. Und dann wurde er eben revolutionär, weil er die Lage der Armen verbessern wollte. Das ist das Narrativ. Und dann gestehen sogar viele noch zu, naja, er hatte auch so ein paar Fehler gemacht. Hat vielleicht nicht so richtig Ahnung von Wirtschaft gehabt. So weiter. Musste auch in der Hochzeit der Revolution viele Menschen erschießen lassen. Exekutieren natürlich ohne Prozess. Ich meine, wenn man auf der richtigen Seite ist, braucht man keine Prozesse. Und wenn man Prozesse macht, muss man vorher die Gesetze natürlich so machen, dass auch die richtigen Leute erschossen werden. Das wussten schon die Genossinnen und Genossen in der Sowjetunion lange vor ihm. Aber selbst wenn wir diesen unmittelbaren Terror, dieses unmittelbare Killertum mal weglassen, nehmen wir mal an, hätte das nicht alles gemacht als Kommandeur eines großen oder als Chef eines großen Gefängnisses. Nehmen wir auch mal an, schon schwierig anzunehmen, er hätte nicht jede oppositionelle Äußerung unterdrücken lassen, mit natürlich seinen Genossinnen und Genossen, die mit ihm die Revolution gemacht haben, die Castro-Brüder und noch viele andere. Nehmen wir das mal an, er hätte auch nicht Bücher verbrennen und vernichten lassen, die nicht seiner Richtung entsprechen. Übrigens, das nur als Zwischenbemerkung, er wird gefeiert, auch heute noch, für seine Alphabetisierungskampagne. Dafür, dass in Kuba sehr viel mehr Menschen, arme Menschen, lesen und schreiben gelernt haben. Und tatsächlich ist es natürlich gut, wenn Menschen lesen und schreiben können. Aber das wird konterkariert dadurch, dass er den Menschen in Kuba verboten hat, mit seinen Freunden zusammen bestimmte Dinge zu lesen oder auch bestimmte Dinge zu schreiben. Denn all das, was ihm heute kulturell hoch angerechnet wird, galt natürlich nur für Freunde, für die, die die richtige Meinung hatten. Doch nehmen wir mal an, er hätte auch das nicht gemacht. Dann kommen wir doch zu noch allgemeineren Phänomenen in seinem Denken. Und dieses Denken war menschenfeindlich, zutiefst menschenfeindlich, was er hatte. Er war nämlich ein Mensch, der privates Eigentum vollständig abgelehnt hat. Seine Familie hatte zwar zu Hause über 3000 Bücher und er ist in einem großen und schönen Haus aufgewachsen, ohne jede finanzielle Not. Das hat er vielleicht nicht unbedingt abgelehnt, aber er hat es doch für die Wirtschaft von Kuba abgelehnt. Er hat es für das Leben in Kuba, in dem Land, in dem er dann nach der Revolution politische Macht hatte, abgelehnt. Und hier sind mindestens zwei Dinge interessant. Erstens, dass für die, die auch aus dem libertären Camp noch ein bisschen Bewunderung für ihn haben, wie Rothbard, und andere, ja, er hat gegen staatliche Macht gekämpft. Er hat auch gegen überbordende staatliche Macht gekämpft. Er hat dagegen gekämpft, dass ein Staat, die Vereinigten Staaten, versucht haben, politische Macht zu projizieren, auch mit Gewalt auf andere Länder. Das stimmt. Aber er war nicht gegen staatliche Macht. Nein, er wollte sie nur selber für sich und seinesgleichen haben. Er war ein Revolutionär, aber Revolutionen sind grundsätzlich gefährlich. Totale Umwälzungen der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie er sie in Kuba versucht hat, sind gefährlich für die meisten Menschen und führen gewöhnlich dazu, dass die Möglichkeit der Menschen, nach ihren eigenen Plänen langfristig ein Leben aufzubauen, nach ihren eigenen Wünschen, Präferenzen, Träumen, dass die unterdrückt werden. Und auch natürlich, dass die Vielfalt der Ideen und der Meinungen unterdrückt wird. Denn das ist es, was sich Revolutionäre immer wieder anmaßen. Das beginnt vielleicht in der Moderne mit der Französischen Revolution. Vielleicht beginnt es auch mit den politischen Auswirkungen der Reformation. Vielleicht beginnt es mit dem Calvinismus und vielleicht beginnt es noch viel früher. Auffällig ist, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die staatliche Ordnung kritisieren und auch die sie umstürzen. Den tatsächlichen Revolutionären, die Ordnung umstürzen, ist aber fast immer gemein, dass sie sich selbst in das Zentrum der politischen Macht setzen wollen. Und das hat Che Guevara getan. Und das wäre, er war nicht der oberste Führer, das war Fidel Castro, aber unabhängig davon. Sie wollten politische Macht. Sie haben als Legitimation die Kritik an den Vereinigten Staaten, am Kapitalismus, am Privateigentum verwendet und haben sich selber aber in Machtpositionen begeben, wie sie kein privater Eigentümer je irgendwo gehabt hat, nämlich in eine Position der absoluten Macht. Und damit schwindet meine Bewunderung für Revolutionäre, für diesen Typ von Revolutionären ganz besonders. Und das möchte ich auch all denen sagen, die heute noch Che Guevara-T-Shirts ganz toll finden und das Symbol überhaupt. Was er angestrebt hat, war etwas viel Übleres und Schlimmeres, mittel- und langfristig, für die individuelle Freiheit, als das, was er bekämpft hat. Es war bei weitem. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Er war also ein Revolutionär, der staatliche Macht angestrebt hat. Natürlich staatliche Macht, die nicht irgendwie durch sowas wie Wahlen oder so etwas behindert wird. Oder Recht. Recht war auch schädlich. All das wollte er. Aber er wollte noch mehr. Und dazu komme ich nach der kurzen Werbeeinblendung. Sie müssen nicht für das bezahlen, was Sie hier hören, aber Sie können es. Wenn es Ihnen gefällt, Sie provoziert, Sie aufregt, Ihnen Spaß macht, es Sie wahnsinnig ärgert, wann auch immer. Wenn Sie einen Mehrwert verspüren, dann können Sie das bezahlen, können Sie dafür bezahlen. Und wie das funktioniert, finden Sie überall, wo Sie mir gerade zuhören, direkt darunter. Und das geht auch ganz einfach. Ende der Werbeeinblendung. Zurück zu unserem Geburtstagskind, zu Che. Ich hatte schon im ersten Teil ein wenig erläutert, dass es ihm letztlich darum ging, staatliche Macht an sich zu reißen. Bestimmte Menschen, Gruppen von der staatlichen Macht zu vertreiben. Und selbst staatliche Macht an sich zu reißen. Mit der Begründung, mit der Legitimation, modern gesagt mit dem Narrativ, damit den Armen zu helfen. Er war auch Marxist, bekennender Marxist. Er wollte also die Eigentumsverhältnisse umwälzen und, genauer gesagt, wollte er eigentlich überhaupt keine Eigentumsverhältnisse mehr haben, sondern nur zentrales staatliches Eigentum mit so ein paar ganz kleinen Schlupflöchern ganz unten. Das alles ist schon finster genug und freiheitsfeindlich genug. Doch er war, wenn man seine Äußerungen, das, was er geschrieben hat, genau betrachtet, noch von einer schlimmeren Art des Revolutionärs. Revolutionäre, die an die Macht kommen, werden vielleicht nach und nach ein wenig domestiziert, passen sich den Realitäten an, passen sich auch einigen Wünschen und Schwankungen der Menschen an oder der menschlichen Präferenzen an. Sie begreifen jedenfalls, dass Menschen nicht ständig zu allem getrieben und gezwungen werden können. Übrigens, wieder eine Zwischenbemerkung, genau darüber hat sich Che Guevara auch mit Fidel Castro und den Castros und anderen Teilen der kubanischen revolutionären Machthaber, der staatlichen Machthaber zerstritten. Ging ihm alles nicht so schnell genug? Selbst die Sowjetunion war ihm zu realistisch. In vieler Hinsicht. Nein, er wollte das große Ganze. Er wollte die Menschen verändern. Er war in hohen Positionen, neben den militärischen Positionen, die er hatte und den Funktionen im Gefängniswesen und so, war er auch als Minister für Industrie und, noch besser, als Chef der Zentralbank von Kuba tätig. Und dort konnte er so richtig, gerade als Minister für Industrie, seine Fantasien ausleben. Er war wirklich ein Radikaler. Er war gegen das Privateigentum, hat eine Landreform gemacht, die dann letztlich fast alles in staatliches Land überführte. Aber er wollte überhaupt, er hat das richtig so gesagt, er wollte keine materiellen Anreize im wirtschaftlichen System. Menschen sollten aus Begeisterung für die Revolution, für das Volk arbeiten. Das erinnert so an Ideen, die so ganz zu Anfang in der russischen Revolution, die dann später zur Sowjetunion führte, vordringlich waren. Von denen aber, die mit etwas mehr Realitätssinn, vielleicht auch mit noch mehr Brutalität gesegneten bolschewistischen Führer, dann haben fallen lassen. Also, Che Guevara wollte Menschen vollständig von ihren materiellen Interessen entkleiden. Er wollte ihnen nicht mehr erlauben, freiwillig zu entscheiden, wofür sie arbeiten, was sie arbeiten, wo sie arbeiten. Und er wollte sie natürlich damit auch ihrer materiellen Bedürfnisse entkleiden. Denn wenn es keine materiellen Anreize gibt, dann führt das genau dazu. Er wollte also die Menschen total entmenschlichen. Er wollte sie ihrer Individualität berauben. Da würde natürlich sofort jeder Anhänger heute sagen, ganz das Gegenteil ist der Fall. Würde jeder Che Guevara T-Shirt-Träger heute sagen, nein, er wollte sie vom Zwang durch die kapitalistische Produktionsweise entkleiden. Er wollte sie dazu bringen, wie wahre Menschen solidarisch zu leben. Nein, das hat er vielleicht gesagt, aber genau das wollte er nicht. Er wollte nämlich, dass die Menschen so leben und arbeiten, wie er es für richtig hielt und seine politischen Freunde, die auch, ja. Er war gegen Arbeitsteilung, interessanterweise. Er war für Autarkie, dafür mag auf einer Insel wie Kuba in dem geopolitischen Umfeld sogar einiges sprechen, also zumindest etwas mehr Autarkie zu haben und sich nicht von einem Abnehmer für Zuckerrohr abhängig zu machen. Aber er wollte das nicht etwa mit Mitteln des Eigentums und der Vielfalt der Investitionsentscheidung machen, sondern er wollte es erzwingen. Er wollte die Menschen dazu zwingen zu arbeiten. Das klang zwar immer toll, dass sie das freiwillig machen sollten. Aber wer nicht arbeitete, und zwar dort, wo die Partei, Che Guevara, das Industrieministerium ihn hinstellte, der wurde natürlich bestraft. Weil er war ja ein Feind des Volkes. Dann schließt er sich sehr an die Vorgehensweise in der Sowjetunion an, wo man aber übrigens doch immer noch versucht hat, über Lohn und anderes zu regulieren. Hat man dann in Kuba auch später schnell wieder gemacht. Aber er war ein vollständiger Utopist des staatlichen Zwangs. In einer Weise, wie sie selbst vielen Linken heute unrealistisch erscheinen würde. Trotzdem vergöttern sie ihn, weil er gegen etwas war, was sie hassen. Und auf dieses gefährliche Denken möchte ich hier vor allem hinweisen. Es sind Menschen nicht deshalb gut und es sind vor allem politische Führer nicht deshalb gut, weil sie sagen, dass sie eine gute Ordnung anstreben und das Gute im Menschen fördern wollen. Und der Widerspruch oder das Problem, genauer gesagt, liegt eigentlich noch tiefer, liegt sogar noch viel tiefer. Und das ist der Konsens zwischen vielen linken, halblinken Intellektuellen und Che Guevara, was eigentlich das Gute im Menschen ist. Für diese Menschen ist das Gute das Selbstlose, sich der Gemeinschaft unterzuordnen. Und das ist gerade nicht das Gute. Das ist gerade das, diese Idee der Unterordnung unter den Willen anderer. Und mag es die Mehrheit sein und mögen es die Guten sein und mögen es die Gebildeten sein. Diese Unterordnung ist das, was langfristig zur Zerstörung von Gesellschaften, zur Zerstörung der individuellen Freiheit ohnehin, aber auch zur Zerstörung der Anpassungsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Stabilität von Gesellschaften führt. Und wenn man das immer weiter treibt, führt es dann dazu, dass Gesellschaften immer mehr unter Zwang geraten, dass immer mehr Menschen gezwungen werden müssen. Und genau das ist ja auch der Effekt der Politik in Kuba, der Politik von Che Guevara gewesen. Und wenn man heute sagt, wären seine Ideen verwirklicht worden und nicht die von Fidel Castro, dann wäre alles viel besser. Dann kommt man so ungefähr zu einem gleichen Ergebnis wie übrigens bei der Trotzki-Stalin-Debatte. Nein, unter Trotzki wären genauso viele Menschen gestorben. Und unter Che Guevara wären in Kuba die wirtschaftlichen Verhältnisse noch sehr, sehr viel schlechter gewesen. Es hätte sehr viel mehr Terror gebraucht. Er hat sich ja dann darüber auch zerstritten. Er hat sich übrigens auch mit der Sowjetunion zerstritten, weil die ihre Raketen wieder aus Kuba abgezogen haben. Und aus vielen anderen Gründen, das waren dann für ihn auch Imperialisten. Und dann hat er in anderen Ländern versucht, Revolution zu machen. Hat nicht so geklappt. Hat nicht so funktioniert. Und das trägt natürlich auch noch zur Romantisierung dabei, sein Leben in Bolivien, anderen Ländern, im Untergrund. Der war dann zwischendurch verschwunden und hat gekämpft. Interessanterweise wollten die meisten Menschen gar nicht, dass er für sie kämpft. Vielleicht, weil sie einfach überhaupt nicht wollten, dass irgendjemand für sie kämpft. Auch nicht ein kubanisch-argentinischer Arzt, oder genauer gesagt, um die Reihenfolge aufrechtzuerhalten, ein argentinisch-kubanischer Arzt und Intellektueller und Dichter und Schachspieler. Aber vielleicht haben auch einige geahnt, dass die Herrschaft des Befreiers das Gegenteil von Befreiung sein würde. Und das zum Schluss nochmal als Zusammenfassung. All die Nebenwirkungen, die notwendigen Nebenwirkungen von Revolutionen sind schlimm genug. Und von linken Revolutionen, Revolutionen, die die Eigentumsverhältnisse umstoßen, dann werden sie noch schlimmer. Noch viel schlimmer. Was aber bei Che Guevara das besonders Gefährliche war und ist, bei vielen, die ihm nacheifern, ist, dass er das komplette Umstülpen des menschlichen Denkens in den Menschen wollte. Dass er normale, rationale Common-Sense-Entscheidungen nicht mehr wollte. Er wollte nicht, dass Menschen selber entscheiden, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, welche Dienstleistungen sie anbieten. Nein. Und er wollte auch nicht, dass Menschen schauen, wo sie mehr Geld verdienen können oder anders ihre Präferenzen befriedigen konnten. Nein, er wollte die Menschen total dem Kollektiv unterordnen. Und das klingt gut, solange es den Menschen gut geht. Das für die heutigen T-Shirt-Träger klingt das sehr gut. Die finden, das ist alles viel zu individualistisch. Aber so richtig, wenn man das zu Ende überlegt, möchten das dann doch vielleicht viele nicht. Trotzdem tragen sie diese Symbole. Che Guevara ist ein Symbol der geistigen Knechtschaft, nicht ein Symbol des geistigen Aufbegehrens. Natürlich kann man vieles von dem, was er kritisch gesehen hat, auch kritisch sehen. Aber in dem Moment, wo es dazu kommt, was nach der Zerstörung kommt, nach der Revolution, dann ist das, was er wollte, ganz einfach menschenfeindlich, unfreiheitlich und nebenbei noch wohlstandsvernichtend. Das würden ja viele, für die der Wohlstand, ihr Wohlstand in westlichen Gesellschaften ganz normal ist, würden ja viele noch hinnehmen, aber nein. Viele von den Menschen, man könnte vielleicht sogar mit einem Che Guevara-T-Shirt ins Erziehungscamp kommen. Vielleicht nicht wieder raus. Ganz zum Schluss noch ein Wort zu den Armen. Denn das wird ihm immer hoch angerechnet. Er hat sich ja für die Armen eingesetzt. Die ihn übrigens nicht danach gefragt haben, die meisten jedenfalls. Aber egal. Er hat sich für die Armen eingesetzt. Doch diese Art von Politik, die er gemacht hat, hat auch den Armen massiv geschadet. Dass Kuba einen moderaten Erfolg wirtschaftlich moderat, es war vorher auch eines der höher entwickelten Länder Lateinamerikas, wird heute gern vergessen, moderaten Erfolg gehabt hat, liegt daran, dass sie an der Nadel der Zuschüsse erst durch die Sowjetunion, später dann, nachdem alles zwischendurch dann schon mal schön zusammen, fast zusammengebrochen war, durch Venezuela, durch ölreiche Länder, also durch parasitäres Geld, gehangen haben. Nicht etwa dadurch, dass die Menschen auf materielle Anreize, auf Reize überhaupt, auf eigene Entscheidungen verzichtet haben, wie Che Guevara es wollte. Und es hat daran gelegen, dass immer wieder ganz kleine Reformen, gegen die Che Guevara alle gewesen wäre, zur Einführung von etwas mehr wirtschaftlichen Denken, von etwas mehr Unternehmertum, von etwas mehr Eigentum geführt hat. Und es liegt übrigens in Kuba zum großen Teil auch daran, dass einfach sehr viel Geld von Exilkubanern in das Land fließt. Deshalb geht es den Menschen immer noch ziemlich dreckig im Vergleich zu vielen anderen. Aber doch besser, als es ihnen gehen würde, wenn Che Guevara alleine dort die Macht gehabt hätte. So viel zum Eintreten für die Armen. Und damit verabschiede ich mich heute zum 94. Geburtstag von Che Guevara und hoffe, dass Sie es einigermaßen interessant fanden, was ich erzählt habe. Vielleicht regt es Sie auch furchtbar auf und Sie sind immer noch ein Che Guevara-Fan. Dann lassen Sie es mich wissen. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Aktivieren Sie die Glocke, lassen Sie uns ein Like da und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir sagen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.